Hallo und willkommen zu unserer heutigen Erkundung. Wir haben da was Spezielles für dich vorbereitet. Heute, tauchen wir tief ein in die Welt von Azad, basierend auf Textpassagen aus Singerer Coburg, die du uns ja gegeben hast. Wir schauen uns seinen Weg an, seine Beziehungen und diese ja wirklich faszinierende Art, wie seine Realität und die Welt seines Romans, wie die so ineinander fließen. Manchmal ist das ja fast schon beunruhigend, oder?
Absolut. Genau das schauen wir uns an. Diese Auszüge geben uns ja tiefe Einblicke in seine Gedankenwelt, seine Gefühle, was er so erlebt. Das ist wie ein Kaleidoskop, wirklich. Von dieser ja fast schon obsessiven Faszination für bestimmte Frauenfiguren bis hin zu seinem Kampf mit gesellschaftlichen Erwartungen und natürlich seiner Identität als jemand, der schreiben muss.
Genau, unsere Mission sozusagen für die nächste Viertelstunde. Wir wollen diese Kernthemen aus den Quellen rausschälen. Also Azads Suche nach, ja, nach Sinnhaftigkeit, seine komplexen Beziehungen, dieses Gefühl, irgendwie nicht richtig dazuzugehören. Und vor allem, wie beeinflusst dieser Roman, den er schreibt, über Mat und Inanna sein Leben? Und umgekehrt, wie fließt sein Leben da wieder rein? Wir wollen verstehen, was ihn antreibt, welche inneren Konflikte ihn prägen. Also, lass uns direkt starten. Es fängt ja fast schon harmlos an, aber doch sehr intensiv, oder? Mit dieser Faszination für Helen in der Bäckerei gegenüber.
Ja, genau. Er kann ja kaum den Blick von ihr lassen, obwohl er sie, naja, eigentlich überhaupt nicht kennt.
Stimmt.
Und hier wird's eben sofort spannend, weil es ist nicht nur so eine kleine Schwärmerei, ne? Azad projiziert ja sofort was Mythisches auf sie. Er vergleicht Helen mit Inanna, der sumerischen Göttin, besonders wenn sie die Haare offen trägt. Das ist nicht nur so ein flüchtiger Gedanke, der mal aufblitzt.
Ah, okay.
Nee, erinnert sich ja aktiv an eine frühere Begegnung, wo er meint, Inannas Augen gesehen zu haben. Diese Verbindung von Alltäglichem und Mythischem, das ist so ein zentrales Muster bei ihm. Man fragt sich sofort, sucht er da was Höheres im Banalen oder ist das eher eine Flucht vor der Realität?
Das geht ja noch weiter. Dieser erste Blickkontakt mit Helen, das wird ja in den Quellen fast schon wie so eine übernatürliche Erfahrung geschildert. Ein Lichtblitz, Sterne in ihren Augen.
Genau.
Absolut. Azad fühlt sich wie im Traum, denkt über Reinkarnation nach und ganz wichtig, er zieht sofort die Parallele zu seinen eigenen Romanfiguren, zu Mat und Inanna. Es wirkt, als würde er die Grenze zwischen seiner inneren Mythologie und der Welt da draußen bewusst einreißen wollen. Man spürt richtig, wie er die Realität nach dem Drehbuch seines Romans uminterpretieren will.
Absolut. Und die Art, wie das in den Quellen beschrieben wird, spiegelt das ja wider. Sie nimmt uns mit in Azads sehr subjektive, ja, fast magisch aufgeladene Wahrnehmung. Aber dann kommt eben der harte Bruch, der Kontrast zur Realität. Trotz dieser gefühlten kosmischen Verbindung, dieser räumlichen Nähe, der tatsächliche Kontakt beschränkt sich aufs Nötigste beim Brötchenkauf.
Ja.
Ein Was möchten Sie und ein Danke. Das war's. Diese krasse Diskrepanz zwischen seiner inneren Welt und dem, was außen passiert, das ist, glaube ich, fundamental für sein Dilemma. Es zeigt seine Isolation, aber vielleicht auch seine, naja, Unfähigkeit oder seinen Unwillen, echte, nicht idealisierte Beziehungen aufzubauen.
Diese Kluft, dieses Gefühl des Nicht-Verbundenseins, das zieht sich ja auch durch sein Verhältnis zur Gesellschaft generell. Die Quellen beschreiben ihn ja als zunehmend gelangweilt, sogar entfremdet von seiner Umwelt. Was steckt da tiefer, denkst du?
Also ich glaube, die Quellen legen nahe, dass es um einen ganz fundamentalen Konflikt geht. Zwischen dem, was von außen erwartet wird und seiner inneren Berufung halt. Er spürt diesen enormen Druck, sein guter Vater, Ehemann, Sohn, Freund, Arbeiter, Künstler, Bürger, eine endlose Liste von Rollen, die er ausfüllen soll.
Ja.
Aber diese eine Rolle, die für ihn existenziell ist, nämlich einfach Azad zu sein, der Schöpfer seiner Geschichte, der Autor seines Romans, die scheint in dieser Liste keinen Platz zu haben. Schlimmer noch, sie wird fast als illegitim angesehen.
Genau, das wird ja auch explizit gesagt. Er nimmt wahr, dass die Gesellschaft das Schreiben als Zeitverschwendung sieht. Als unproduktiv, verglichen mit nützlicher Arbeit, die sichtbare, messbare Ergebnisse bringt. Und er stellt sich ja selbst diese quälende Frage: Welchen Nutzen hat so ein Roman eigentlich, außer vielleicht für ihn selbst? Das ist ja fast schon eine Suche nach Rechtfertigung für seine Existenz als Künstler.
Exakt. Und diese gefühlte Geringschätzung seiner eigentlichen Leidenschaft, die führt dann zu diesem tiefen Gefühl, in einer Art großen Lüge zu leben. Die Normalität, die ihm die Gesellschaft da vorgibt, die empfindet er als aufgesetzt, als unecht. Sie bietet ihm keinen Raum für seine innere Wahrheit. Und dieses Gefühl der Unechtheit, das scheint ihn regelrecht zu ersticken und treibt ihn paradoxerweise noch tiefer in seine eigene alternative Realität, eben die seines Romans. Das Schreiben wird zur Überlebensstrategie.
Und diese Strategie führt dann zu einer konkreten Entscheidung. Er will diese komplexen Gefühle, diese ganze Matt- und die Nana-Geschichte, in einem Roman verarbeiten. Und, das ist ja bezeichnend, diesen Roman will er dann Helen geben.
Stinkt.
Das Schreiben ist also nicht nur Selbstzweck, es wird auch zu einem Mittel, um Kontakt aufzunehmen, diese Kluft zu überbrücken, wenn auch auf eine sehr indirekte, fast schon ritualisierte Art. Und das löst ja dann auch den Umzug aus, oder?
Richtig, der Roman wird zum Vehikel für alles. Der Abschied von Reutlingen nach 12 Jahren, der fällt ihm schwer. Und die Quellen betonen ja, dass die Gedanken an Helen, diese idealisierte Inanna-Figur, dabei eine ganz wichtige Rolle spielen.
Sie ist der Ankerpunkt seiner Sehnsucht.
Genau. Er zieht dann nach Coburg zu seinem Freund Ali, der dort den Imbiss Ararat betreibt. Wir lernen Ali und seine Frau Schengel kennen. Die wirken sehr herzlich, bodenständig. Sie geben ihm einen neuen Rahmen. Aber, wie sich schnell zeigt, aus seiner Haut kann er nicht.
Nee, denn in Coburg wiederholt sich das Muster ja fast schon unheimlich. Im Imbiss trifft er auf Sophie. Und sofort ist da wieder diese Faszination. Aber gleichzeitig auch diese seltsame Distanz. Er kann sich ihr Gesicht kaum merken, steht da, er zögert, sie anzusprechen. Es ist, als ob er diese Frauenfiguren von vornherein auf so einen Sockel stellt, der eine normale Annäherung schwierig macht.
Und Coburg wird halt zur neuen Bühne für diese ständige Vermischung von Realität und Fiktion. Ein besonders prägnantes Beispiel dafür ist ja diese Begegnung mit der peruanischen Musikgruppe, die als Aztec Maya beschrieben wird.
Ah ja, stimmt.
Der Klang erinnert ihn sofort und total intensiv an Mats Bülüldil, die Zauberzunge aus seinem Roman. Solche Zufälle deutet er nicht als Zufälle. Für ihn sind das Bestätigungen, Zeichen, dass sein Leben dem Skript seines Romans folgt. Das bestärkt ihn natürlich in seiner selbstgeschaffenen Weltsicht.
Die Annäherung an Sophie beginnt dann ja auch wieder so. Symbolisch aufgeladen, aber auch ganz praktisch. Er repariert ihr Handy.
Ja.
Ein Akt der Hilfe, der Nähe schafft. Sie trinken Kaffee und die Tatsache, dass sie in der Eisdiele genau gegenüber von Alis Imbiss arbeitet, das gibt ihm Hoffnung auf regelmäßigen Kontakt. Es ist ja fast eine Kopie der Konstellation mit Helen und der Bäckerei. Sucht er das unbewusst, diese Muster?
Es wirkt absolut so. Und er zögert auch nicht lange, so viel ebenfalls in sein Romanuniversum reinzuziehen. Sie wird zur potenziellen neuen Figur, zur Inspiration, als sie ihm von ihrer schweren Kindheit im Waisenhaus erzählt. Eine echte, schmerzhafte Geschichte. Was macht Azad? Er verspricht sofort, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben.
Oh.
Er verwandelt ihre Realität quasi direkt in literarisches Material für seine Geschichte. Das ist einerseits eine Form der Zuwendung, klar, aber andererseits auch eine ziemliche Vereinnahmung ihrer Erfahrung für seine Zwecke. Die Grenzen sind da sehr, sehr fließend und problematisch.
Das führt uns ja zu diesem zentralen Punkt. Azad identifiziert sich immer stärker mit Maat, dem Helden seines Romans. Seine Erlebnisse in Coburg deutet er konsequent als Parallelen zur mythischen Handlung seiner Geschichte. Ist das noch kreative Inspiration oder schon eine Form von Realitätsverlust?
Die Quellen lassen das bewusst offen, würde ich sagen. Aber sie zeigen die Intensität dieser Identifikation sehr deutlich. Eine Schlüsselszene aus dem Roman, die ja zitiert wird, ist diese Priesterweihe Maats durch Ram. Wo ihm dieses Sternsymbol der Göttin Ninhursag auf die Brust gezeichnet wird. Das ist ein starkes Symbol für Außererwähltheit, für eine spirituelle Mission. Und es ist sehr plausibel anzunehmen, dass Azad anfängt, sich selbst in dieser Rolle zu sehen. Als der Außererwählte, der spirituelle Berufene, der eine besondere Aufgabe hat.
Da sagt er es ja sogar selbst ganz explizit und fast schon größenwahnsinnig. Das Leben ist nur ein Theaterstück. Coburg ist meine kleine Bühne. Außer mir sind alle Amateure. Egal was passiert, ich werde Zingara nicht sterben lassen.
Genau.
Das ist ja nicht mehr nur Interpretation, das ist eine aktive Inszenierung seiner selbst als Maat, als Hauptfigur auf der Bühne des Lebens. Er schreibt nicht nur den Roman, er versucht sein Leben nach diesem Roman zu leben.
Und diese erzwungene Übereinstimmung von Leben und Fiktion, die führt aber zwangsläufig zu Konflikten in der realen Welt. Besonders mit Sophie. Die Quellen berichten ja von Missverständnissen, heftigen Streits, Eifersucht.
Ja.
Ausgelöst durch andere Männer in Sophies Umfeld, wie Davut und Mario. Sophie lässt sich eben nicht so einfach in die Rolle pressen, die Azad für sie vorgesehen hat. Sie ist ein echter Mensch.
Und auch sein Umfeld reagiert ja mit Misstrauen. Leute wie Haider und Rifat, die beobachten seine Beziehung zu Sophie kritisch. Wenn Azad dann versucht, ihnen Ratschläge zu geben, wahrscheinlich gefärbt durch seine Mad-Perspektive, dann stößt er auf Unverständnis.
Klar.
Er lebt zunehmend in seiner eigenen Welt, zu der andere kaum noch Zugang finden. So wirkt das.
Die Situation spitzt sich ja dann dramatisch zu. Ein Punkt, der mich besonders aufhorchen ließ: Azad initiiert anscheinend selbst einen Polizeieinsatz.
Was? Echt?
Ja, um eine Konfrontation mit Sophie und ihren Freunden zu provozieren. Wenn das stimmt, zeigt das eine echt gefährliche Eskalation. Er scheint bereit zu sein, reale Konsequenzen in Kauf zu nehmen, nur um sein Lebensdrama voranzutreiben. Um die Spannung zu erhöhen, halt wie in einem Roman.
Krass. Und als letztes Mittel setzt er Sophie dann diese Frist bis zum Valentinstag. Sie soll sich für eine gemeinsame Zukunft entscheiden. Das ist ja der ultimative Versuch, die Realität seinem Willen, seinem Skript zu unterwerfen. Aber kann das gut gehen?
Tja, bevor wir das vielleicht beantworten, lohnt sich noch mein Blick zurück. Denn Azads Gegenwart ist ja tief in seiner Vergangenheit verwurzelt. Die Quellen geben uns da wichtige Puzzleteile.
Stimmt.
Seine Ehe mit Özlem, die Geburt des herzkranken Sohnes Siyabend, das muss eine unglaublich prägende, ja, traumatische Erfahrung gewesen sein.
Ja, diese Szene, wo der Arzt ihnen sagt, der Junge habe nur wenige Tage, das ist echt niederschmetternd. Aber sie kämpfen ja, suchen Hilfe in einer Spezialklinik. Das zeigt ja auch eine andere Seite von Azad. Den Kämpfer, den fürsorglichen Vater, auch wenn diese Rolle später vielleicht von anderen überlagert wird.
Absolut. Und wir erfahren ja auch von den tiefen Narben, die seine politische Verhaftung hinterlassen hat. Insbesondere die Entfremdung von seiner Tochter Berivan.
Mhm.
Das könnte vielleicht erklären, warum er sich so intensiv nach diesen idealisierten, unbelasteten weiblichen Figuren sehnt. Vielleicht als eine Art Kompensation für die zerbrochene Beziehung zur eigenen Tochter?
Das ist ein interessanter Gedanke. Und auf dieser Geburtstagsfeier, da sehen wir dann die Familiendynamik mit den Geschwistern. Sultan, der blinde Musiker, Kenan, loyal, aber auch hitzköpfig, Hassan, der Jüngste. Ein komplexes Netz aus Unterstützung, aber sicher auch aus Konflikten.
Genau. Die Rolle seines Bruders Hikmet als Kindheitsheld und finanzielle Stütze wird auch erwähnt. Und interessant ist ja auch die Episode mit seiner Ex-Frau Sema.
Oh ja.
Ihre Rückkehr nach vielen Jahren lässt ihn emotional völlig kalt. Das sagt doch viel über seine innere Abgekapseltheit aus, oder? Über seine Unfähigkeit oder seinen Unwillen, sich alten, realen Beziehungen zu stellen. Er scheint emotional nur noch für seine fiktionalisierte Gegenwart verfügbar zu sein.
Und in diese komplexe Gemengelage tritt dann Duru. Und das Muster, es schlägt wieder zu. Sie arbeitet ebenfalls in einer Bäckerei.
Genau wie Helen am Anfang.
Man kann sich ja fast vorstellen, wie bei Azad sofort die Alarmglocken der Vorsehung läuten. So nach dem Motto, das ist ein Zeichen.
Absolut. Es ist wirklich verblüffend. Und er zögert keine Sekunde. In Duru sieht er sofort die nächste, vielleicht die wahre Verkörperung seiner idealen Frauengestalt. Seiner Zingara. Sie wird zur potenziellen Nachfolgerin von Helen und Sophie in seiner persönlichen Mythologie. Was macht Duru anders für ihn?
Gute Frage.
Also der entscheidende Unterschied scheint zu sein, dass sich zwischen Azad und Duru eine Verbindung entwickelt, die auf gegenseitigem Verständnis und Vertrauen basiert. Oder zumindest wird sie von Azad so wahrgenommen. Duru ist anscheinend die Einzige, die seine selbstgewählte Identität als Mad und die Bedeutung seines Romans nicht nur akzeptiert, sondern ihm darin glaubt, ihn darin bestärkt. Sie spiegelt und validiert seine Fiktion, statt sich wie Sophie dagegen zu sperren.
Er bezeichnet sie ja als die fehlende Farbe des Regenbogens. Das ist schon ein starkes Bild, ne? Ein Symbol für Reinheit, Vollkommenheit. Etwas, das seine Welt erst komplett macht. Sie passt halt perfekt in sein idealisiertes Schema. Vielleicht zu perfekt.
Und diese neue, intensive Nähe zu Duro führt natürlich sofort zu weiteren Konflikten mit Sophie. Die reagiert eifersüchtig, klar, aber Azad scheint seine Waage getroffen zu haben. Er wendet sich Duro zu als Muse und als die eigentliche Adressatin seines Lebenswerks, seines Romans.
Der Höhepunkt dieser Entwicklung ist dann ja dieser symbolische Akt. Er gibt Duro eine Kopie des Romans mit der Widmung von Mairead an Zingara.
Wow.
Damit erhebt er sie ja quasi offiziell in den Status seiner Romanfigur, seiner idealen Partnerin.
Und die allerletzte Szene, die in den Quellen beschrieben wird, die zementiert das dann nochmal. Sie überreichen einander ihre jeweils signierten Exemplare des Buches.
Okay.
Ein Akt der gegenseitigen Anerkennung, der ihre Verbindung als etwas Besonderes, ja fast schon Mythisches, besiegelt. Zumindest in Azads Wahrnehmung und vielleicht ja auch in Duros, die bereit ist, dieses Spiel, diese Rolle mitzuspielen.
Gut, ziehen wir mal ein Fazit aus diesen vielen verschlungenen Fäden. Wir sind jetzt Azads Weg durch diese Quellen gefolgt. Es ist eine Suche nach Identität, nach Liebe, nach Bedeutung. Aber er ist dabei ständig gefangen in diesem Spannungsfeld zwischen der, sagen wir mal, grauen Alltagsrealität und dieser farbprächtigen, aber eben auch sehr fordernden Welt seiner eigenen Fiktion.
Genau. Und seine Beziehungen zu den Frauen, Helen, Sophie, Duru, die sind dabei wie Spiegel seiner inneren Zerrissenheit und seiner Sehnsucht. Sie werden zu Projektionsflächen für sein Ideal einer Göttin, einer Zingara. Das Entscheidende ist aber, finde ich, sein Roman ist nicht nur ein passiver Spiegel seines Lebens, er wird zur aktiven Kraft. Er formt sein Handeln, seine Wahrnehmung, seine Entscheidungen ganz maßgeblich. Er lebt zunehmend für den Roman und durch den Roman.
Das wirft natürlich eine Frage auf, die über Azads Fall hinausgeht und die vielleicht auch dich beschäftigt, wenn du über dein eigenes Leben nachdenkst. Wie stark formen eigentlich die Geschichten, die wir uns selbst erzählen, unsere inneren Drehbücher, unsere persönlichen Mythen, wie wir die Welt und die Menschen um uns herum wahrnehmen und wie wir mit ihnen umgehen?
Und speziell bei Azad drängt sich die Frage auf, wo genau verläuft bei ihm die Grenze zwischen kreativer Verarbeitung und, naja, vielleicht auch gefährlicher Selbsttäuschung? Kann diese intensive Suche nach einem Ideal, nach einer perfekten Zingara in der komplexen, unperfekten Realität überhaupt jemals zu echter Erfüllung führen?
Mhm.
Oder ist so eine Suche nicht zwangsläufig dazu verdammt, eine ewige Reise zu bleiben? Eine Reise, die vielleicht schmerzhaft ist, klar, aber gleichzeitig auch die Quelle seiner Kreativität. Was meinst du dazu?